über die Kontrolle Gottes über unser Leben Gedanken machen. Lebe unter der Kontrolle Gottes. Weißt du, es ist gut, wenn man so von oben gelenkt und gesteuert wird, aber das ist nicht immer der Fall. Deshalb, wir wollen lernen, wie funktioniert das, wie geht das. Zuerst einmal ganz schnell ein paar Hinweise. Die nächsten Gottesdienste, also der nächste Gottesdienst ist morgen um 10 Uhr. Gott ist ein zuverlässiger Partner. Weißt du, es ist gut und wichtig, dass du den richtigen Mann, die richtige Frau, den richtigen Menschen, das richtige Wesen an deiner Seite hast. Und das ist ganz arg wichtig. Gott mit uns sei unsere Losung. Also, Gott will dein zuverlässiger Partner sein. Und ich werde einer Frage nachgehen, ist Gott wirklich so zuverlässig? Kann ich mich auf Gott verlassen? Du sagst ja. Und manchmal sagen wir so leichtfertig, aber wie begründe ich? Und ich möchte mit Gottes Wort begründen, dass Gott zuverlässig ist, mit Erfahrungen begründen, dass Gott zuverlässig ist und einfach aus der Geschichte einfach Beweise bringen, du kannst dich auf Gott verlassen. Und nicht nur daherreden, ja, Gott ist wunderbar, ich kann mich auf Gott verlassen. So, ganz herzlich eingeladen für die nächsten Gottesdienste. Dann Mittwoch wird das Thema sein, schaue auf die Frucht. Wir sollten lernen, nicht nur auf die Probleme zu schauen, sondern auf die Ergebnisse, was unterm Strich rauskommt. So, lebe unter der Kontrolle Gottes. Gott hält das Drehbuch für dein Leben bereit. Er hat es schon geschrieben, alles, die ganze Geschichte vor Grundlegung der Welt ist alles festgelegt eigentlich. Du spielst eine Rolle, die Gott für dein Leben zugedacht hat. Und er guckt nur zu, ob du es richtig machst. Jeder einzelne von uns ist in der Hand Gottes. Kann gar nicht weglaufen, selbst wenn er möchte, von Anfang an. Also, du bist noch gar nicht geboren, hat er schon alles in der Hand gehabt, unter Kontrolle. Egal, welche Rolle du spielst, nach seinem Drehbuch, er verteilt die Rolle. Und er will nur, dass du am Schluss nachher ein Happy End hast, dass du dich so profilierst, wie er es vorgesehen hat, noch eins drauf gibst und besser machst. Gott will, dass dein Leben das Optimale wird. Also, das ist deshalb, hat er ein Auge auf dich geworfen und sagt, ich guck mal, dass er das Beste macht, dass er sich richtig benimmt, dass er sich richtig reagiert und dass er richtig kämpft und er ermutigt uns. Und dann die Heerscharen von Engeln links und rechts, die uns zum Jubeln und applaudieren und dann haben wir gesiegt. Gott segnet und fördert das, was ihm gehört, was er kontrolliert hat, was ihm sich unterstellt und unterordnet, das, was ihm gehorcht, das hat Gott unter Kontrolle und da steht sein Segen drauf. Er segnet, wofür er zuständig ist. Ich möchte auch so ein paar wichtige Fakten herausstellen. Also er segnet nur da, wo er das Sagen hat. Also in Bereiche, wo Gott nichts zu sagen hat, dann sagt er, lass laufen, würde ich es auch machen, wenn ich Gott wäre. Ich würde mich auch nicht anders verhalten. Also er segne das, was er bestimmen kann und fördert das und kontrolliert das und wende dann zum Besten, wofür er verantwortlich ist und wofür er nicht verantwortlich ist. Kannst du ihn auch nicht verantwortlich machen. Gott wirft keine Bomben auf arme Leute und hilflose Frauen und Kinder und zerstört nicht Städte und so weiter und wirft auch keine Atombombe ab. Das machen die Menschen ohne Gott. Natürlich, die können groß sagen, das war die Friedenswaffe. Die Bombe von Hiroshima und Nagasaki. Wir können Gott nicht für Dinge verantwortlich machen, wofür er nicht gefragt worden ist. Und auch für unser persönliches Leben. Wir können nicht sagen, wenn wir uns verirren und verlaufen, ja, Gott ist schuld an meinem Leben. Hast du Gott gefragt, bevor du losgegangen bist? Also, lebe unter der Kontrolle Gottes, ist mein Thema. Es muss uns selbstverständlich sein, dass Gott sich nur um sein Eigentum kümmert. Sein Eigentum. Um seine Kinder, die ihn ernst nehmen. Kinder, die ihm nicht gehorchen, die lässt er manchmal, ja, ein bisschen laufen und dann nimmt er die Rute und züchtigt sie. Also Gott darf noch schlagen. Also wenn unsere Politiker das nicht erlauben, aber Gott nimmt sich die Freiheit und er hat noch genug Ruten im Wald. Also es muss uns selbstverständlich sein, dass Gott nur dann unser Leben kontrolliert und segnet, wenn er uns führen darf. Wenn wir ihm vertrauen. Wenn er für uns sorgen darf, wenn wir ihm unsere Sorgen sagen, wenn wir ihn an unserem Leben beteiligen und wenn wir ein hingegebenes Leben ihm gegenüber führen. Es muss also uns klar sein, dass Jesus nur das baut, was seines Vaters ist. Er ist der Zimmermann und er arbeitet in dem, was seines Vaters ist. Ich muss in dem bleiben, was meines Vaters ist. Ich muss in seinem Haus sein, denn sein Haus ist Bethaus, sagt er einmal. Jesus baut nur seine Projekte oder die Projekte des Vaters, den Willen des Vaters, nicht seinen Willen. Also, es muss uns klar sein, dass Gott das segnet, was sein Reich ist, seine Gemeinde. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus baut nicht einen Verein, er baut keine Organisation, er baut keine Kirche, er baut seine Gemeinde. Er baut nicht die katholische Kirche, auch nicht die Freie Nazareth-Gemeinde oder Kirche, er baut seine Gemeinde mit den Menschen, die ihm gehören. Der Herr baut keine Organisation oder Missionswerk oder irgendein menschliches Imperium. Das hat Jesus nicht nötig. Er baut nur sein Reich. Deshalb, wir beten auch im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott ist an Menschen interessiert, an Geschöpfe und nicht an Sachen. Auch ganz arg wichtig. Also, um was es geht. Also, Herr, beschütze mein Haus. Er beschützt nicht das Haus, sondern er beschützt dich in diesem Haus, dass dir nicht das Dach über den Kopf fällt. Also, mein Haus oder mein Auto. Er beschützt dich, er segnet dich, er führt dich, er leitet dich. Er ist an Menschen interessiert, nicht an Sachen. Wir sind materialistisch. Wir möchten immer, dass die Sache gut wird. Nein, Gott will, dass der Mensch gut wird. Gott ist also an seine Geschöpfe interessiert. Gott ist sehr interessiert, dass der Mensch, ich und du, also du und ich, dass wir was werden, dass wir uns gut entwickeln. Er ist interessiert, dass die Welt gerettet wird, also die Menschen gerettet werden, nicht die Schöpfung. Die Schöpfung ist dahingegeben. Die Erde veraltet wie ein Kleid, steht einmal in der Bibel. Aber der Mensch, du und ich, wir sollen gerettet werden. Und nicht das System, nicht der Euro oder Dollar oder der Rubel. Nein, der Mensch, der Einzelne soll gerettet werden. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an Glauben, nicht verloren gehen. Gott ist nicht interessiert, dass die Materie lange erhalten bleibt. Die wird zerfallen, muss zerfallen, denn Gott will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Gott segnete alles, was den Menschen dient. Er segnete die Schöpfung, er segnete die Tiere und er segnete die Pflanzen. Alles, was den Menschen dient, ist gesegnet. Aber jetzt muss der Mensch die Dinge richtig benutzen und gebrauchen. Er gab alles, was der Mensch braucht. Das Paradies hat er gepflanzt und den Menschen mitten reingesetzt. Alles, was lebensnotwendig war, ist ihm gegeben worden. Und wenn du dich genau umguckst, alles Lebensnotwendige haben wir bereits. Müssen wir nicht irgendwie noch produzieren und entwickeln. Nur wir vermurksen und wir machen dann Weißzucker und Weißmehl und so weiter, das uns die Zähne und alles Mögliche verdirbt. Wir machen die Nahrungsmittel und wir versuchen da zu manipulieren die Pflanzen, aber er hat uns alles gegeben, was der Mensch braucht und immer, was die Region auch braucht. Der Mensch versucht alles zu kontrollieren und besser zu machen als Gott, aber bisher habe ich gemerkt, niemand hat es besser geschafft als Gott. Als nächstes, Gott kontrolliert das, was ihm gehorcht. Wer auf seine Stimme hört, der wird kontrolliert, also lebe unter der Kontrolle Gottes. Das, was sich ihm unterordnet, das, was ihm vertraut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich irgendwo als Beifahrer fahre, ich fahre mit, obwohl die Person steuert und lenkt, aber ich drücke auf die Bremse und ich sag halt, pass auf und möchte gleich nach links oder nach rechts ausweichen. Lebe unter der Kontrolle Gottes. In Markus Kapitel 10, Vers 29 möchte ich ein paar Verse lesen. Oder Markus 10, 29 und folgendes. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der sein Haus verlässt oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib und Kind oder Äcker um meinetwillen und oder um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig zurückbekommt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und noch dazu das ewige Leben dann anschließend. Also da ist niemand, der was umsonst macht. Wenn du was für Gott machst, Gott segne dich, wenn du dich ihm unterordnest und dann noch das zukünftige Leben noch dazu. Wenn du anfängst im Glauben zu leben, wenn du anfängst Gott zu dienen, musst du immer auf die Frucht schauen. Was kommt mir dabei raus? Ich werde also die nächsten Tage über die Frucht predigen, wie die Israeliten die Kundschafter aussandten und dann die große Frucht nach Hause brachten. Aber sie haben auf die Schwierigkeiten gesehen, auf die Riesen gesehen und nicht auf die Frucht. Und sie schauen immer wieder auf die Schwierigkeiten und nicht das, was Gott mit uns machen kann. Was hast du dafür und davon, wenn du Gott dienst? Also ich möchte schon wissen, warum ich hier stehe und predige, warum ich bete und warum ich mich hingebe und warum ich missioniere und Menschen einlade. Warum tue ich das? Es muss doch einen Grund haben. Und deshalb frag du dich mal selbst auch, wofür tue ich das? Wofür? Gott muss uns das treiben, uns ins Herz geben, uns motivieren. Und wenn wir aus Liebe für Gott tun, nicht aus Liebe zu Menschen. Ich möchte nichts nur aus Gefälligkeit tun. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Merkt ihr das? Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Also aber aus Liebe zu Gott. Aus Liebe zu Gott. Wenn Gott dich kontrolliert, dann werden dich alle schwer haben, mit dir fertig zu werden. Denn du bist aalglatt. Wenn Gott dich kontrolliert, dann können die Menschen nicht mehr über dich so frei verfügen, dich manipulieren oder dich irritieren oder verführen oder dich belügen oder irgendwie dich schädigen. Du bist unter anderen Kontrolle. Du bist in einem anderen Machtbereich. Wer sich in die Hände Gottes fallen lässt, ist es ganz wunderbar, der hat seine Ruhe. Wer sich bewusst in die Hände Gottes fallen lässt, der hat seine Ruhe. Der ist geborgen für Zeit und Ewigkeit. Was wird mir hier, hat der reiche Jüngling oder die Jünger gefragt, das ewige Leben dazu. Verstehst du? Du hast was davon. Wer in Gott ruht, und das ist, wenn Gott einen kontrolliert, dann weißt du, mein Vater hat es geplant. Mein Vater hat den Überblick. Mein Vater, der weiß, was das Beste für mich ist. Mein Vater wird das Richtige wegnehmen und das Richtige hinzufügen. Wer in Gott ruht, der hat seine Ruhe. Der leidet nicht unter dem Stress. Der hat seine Ruhe von den Menschen, die ihn beschädigen wollen, die ihn verfluchen wollen, die ihn verdammen. Lass die schwätzen. Lass sich den Mund franzig reden. Dir wird's nicht schaden, denn das alles prallt bei Gott ab. Gott sagt, mein ist die Rache. Und du wirst merken, wenn Gott kontrolliert, dann wird er die Menschen zur Rechenschaft ziehen, die dir schaden wollten. Der Herodes wollte Petrus schaden, steckte ihn ins Gefängnis, wollte ihn töten. Und was ist? Der Engel des Herrn hat ihn befreit. Und der Herodes hat angefangen zu stinken und sein Bauch platzte und er starb. Der Engel strafte ihn. Weißt du, wenn Menschen sich an Kinder Gottes versündigen, dann werden sie anfangen zu stinken und platzen am Schluss. So wie dieser Herodes. Weil Gott macht immer eine komplette Arbeit. Wenn Gott arbeitet, Gott macht immer eine komplette Arbeit. Der befreit den Petrus aus dem Gefängnis und geht zum Herodes und rechnet mit ihm ab. Und unser lieber Petrus, der schläft. Der ist selig in Gott. Weißt du, wenn du in Gott ruhst, dann weißt du, mir kann nichts passieren. Wenn Gott will, dass ich sterbe, werde ich sterben. Aber er wusste, meine Zeit ist noch gar nicht da, denn er hat von Gott eine Verheißung gehabt. Wenn du mal alt wirst, wird dich ein anderer gürten. Aber er war noch gar nicht mal so alt. Weißt du, wenn du weißt, Gott hat die Kontrolle über mein Leben, dann können Schiffbrüche, da können Katastrophen kommen, da können Krisen kommen, da kann alles kommen. Du weißt, ich habe einen Auftrag. Ich habe den Auftrag Gottes und ich bin noch nicht fertig mit dem Auftrag Gottes. Ich denke nur an Paulus. Der hat einen Schiffbruch, landet da irgendwo an einer Insel und da kommen diese Wipper, beißt sich da fest. Er schüttelt es ab und sagt, weg mit dir. Die Bewohner des Landes denken, das muss ein ganz schlimmer Mensch sein. Weißt du, wenn manchmal Gott mit den Menschen arbeitet und Menschen führt und leidet und manchmal, wenn Menschen durch Tiefen gehen müssen, dann denken die Menschen, das muss ein ganz schlimmer Verbrecher sein. Das muss also ein ganz, ganz, ganz schlimmer sein. Aber der Paulus war nicht ein Schlimmer, der war nur auf dem Weg nach Rom und er hat einen Auftrag gehabt und sagt, ich kann noch nicht sterben, ich muss noch dem Kaiser von Rom mein Zeugnis ablegen. Er hat sich auf den Kaiser berufen. Und wenn Gott in deinem Leben etwas gegeben hat, auf das du dich berufst, egal was es ist, Paulus hat sich auf den Kaiser berufen und er sagte, ich kann noch nicht sterben, weil Gott dann die Kontrolle übernimmt und wacht, dass sein Wort in Erfüllung geht. Denn Gott sagt auch, mein Wort kommt nicht leer zurück. Und wenn wir Gottes Worte aussprechen, in welchem Umstand auch immer, nicht nur unser Gefasle, sondern Gottes Worte, dann kommen diese Worte nicht leer zurück. Die bewirken was und Gott wacht auf sein Wort. Er wacht, dass dieses Wort in Erfüllung geht, auch nach 20 Jahren, nach 40 Jahren, nach 100 Jahren und manche Worte sogar nach 400 Jahren. Ich denke nur, ein Fluch, das Josua mal aussprach, Jericho soll nicht aufgebaut werden. Und dieser Fluch hat sich nach Jahrhunderten erfüllt. Also Gottes Worte gehen in Erfüllung, irgendwann. So, du kannst in Gott ruhen, dir kann niemand was antun, du weißt, ich bin geborgen, egal was dir da schwätzen, niemand kann dich verzaubern. Seitdem ich Kind Gottes bin, ich weiß, alle Zauberei funktioniert nicht. Sie können Voodoo studieren, sie können die größten Voodoologen sein, die haben keine Macht an mir, denn Jesus ist in mir und der Stärkere ist in mir und der Stärkere ist, der mein Leben kontrolliert. Eine andere Kraft kontrolliert mein Leben. Jesus hat uns vollständig befreit von der ganzen teuflischen Kontrolle, von den ganzen Kontrolleure, die dir ständig auf die Finger gucken, ob du alles richtig machst. dieser Kontrolleure. Er kontrolliert dich und er weiß, mein Geist leitet dich in aller Wahrheit. Ich muss dir nicht auf die Finger gucken. Und er sagt, geh hin und predige das Evangelium. Und wenn er dich irgendwo hinschickt, dann weiß er, du wirst schon das Richtige machen. Denn sein Geist ist mit dir. Die Salbung ist mit dir. Die Salbung wird dich alles lehren. Dann stehst du da. Du weißt nicht, was du sagst, aber es wird euch gegeben, was man sagen soll. Er hat uns befreit von der ganzen Macht der Kontrolleure, Manipulateure und was es auch immer ist, Dämonen, Magie, Geister und so weiter, sie haben dir nichts mehr zu sagen. Sie existieren für dich gar nicht. Also seitdem ich Christ bin, der Teufel lässt mich kalt. Der, ob der da ist oder nicht da ist, interessiert mich gar nicht. Ich nehme den gar nicht ernst, denn ich habe Gott. Und Gott ist mir das Wichtigste. Und das andere, naja, da läuft eine Maus oder was weiß ich. So ähnlich. Was sind Dämonen? Dämonen sind Geister, die kein Zuhause haben, die ihre Behausung verlassen haben. So ist es ganz arg wichtig, dass Gott die Hand auf deinem Leben hat. Und die Hand des Herrn kam auf mich, sagt der Prophet einmal. Und dann sogar die sichtbare Welt ist, die materielle Welt ist nicht mehr so relevant für dich. Naja, gut habe ich, ist gut, habe ich nicht, ist auch gut. Ich kann mit beidem leben, haben oder nicht haben, sein oder nicht sein. Und das ist so wichtig. Wir, auch in dieser Zeit, wo wir leben, wenn Gott uns kontrolliert, wir werden schon durchkommen. Egal, ob der Euro jetzt zusammenbricht oder nicht, ob jetzt die Welt noch weiter existiert oder nicht, oder Katastrophen kommen oder nicht, wir werden durchkommen. Gott wird die Seinen durchbringen. Wir sind nicht mehr im Joch dieser Welt, sondern wir sind jetzt befreit von der Sklaverei. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also Gott kontrolliert, und Freiheit ist ein Geheimnis. Die meisten Leute reden von Freiheit, wissen aber gar nicht, was Freiheit ist. Freiheit ist, dass ich mich entfalte, dass ich mich entwickle, dass ich meinen Weg gehe. Wir müssen nur aufpassen, dass wir, wenn wir frei sind, dass wir nicht wieder irgendwo eingespannt werden. Weißt du, du bekehrst dich, bist ein glückliches Kind Gottes, Halleluja, ich liebe den Heiland, und dann kommen schon die Leute aus der Kirche mit der Mitgliedskarte, kommen zu uns, wollen dich dingfest machen, irgendwo wieder einspannen, dich irgendwo engagieren, und dann wirst du wieder ein Knecht der Menschen und nicht mehr ein Knecht Gottes. Aber weißt du, du sollst lernen, auch wenn du irgendwo mitarbeitest oder irgendwo was tust, du sollst tun vom Herzen und vom Geist her. Getrieben vom Heiligen Geist, dass man sagen muss, langsam, 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 nicht so schnell. Weißt du, dass man dich bremsen muss. Das ist also, wie man dient. Nicht, dass man dich lockt und da dich verpflichtet und dich dort verpflichtet. Weißt du, die ganzen Verpflichtungen, in denen wir manchmal hingehen, wir werden kontrolliert. Hast du auch sauber gemacht alles? Und dann guckt man, ob es alles sauber geputzt ist. Hüte dich von diesen ganzen Kontrolleuren. Entweder dienst du Gott von Herzen, und wir sollen lernen, Gott von Herzen zu dienen, und egal welche Arbeit wir tun, selbst wenn wir bei einem ganz gemeinen Chef angestellt sind. In der Bibel heißt es, wir sollen auch den sonderlichen Herren dienen. Sonderlichen, das ist die komischen Herren, die komischen Geschäftsleute und so weiter. Weißt du, diese sonderlichen, und wir sollen als dem Herrn dienen. Das, wir sollen denken, hier ist die Arbeit Gottes. Ein Künstler, ich weiß nicht, welcher Künstler es war, aber es war ein Künstler, der hat eine Götterstatue oder eine Statue einfach den Rücken poliert, die sowieso in eine Nische reinkommt. Und poliert und poliert und poliert und poliert. Dann sagt irgendjemand, der vorbeigeht, und sagt, polieren Sie doch nicht so viel den Rücken, machen Sie wenigstens von vorne den schön. Nein, sagt er, die Götter sehen auch hinten. Weißt du, wir sollten lernen, Gott zu dienen. Gott sieht sogar, was wir so im Geheimen tun, im Verborgenen tun, sogar den Rücken, wenn wir dort abtreibt. Aber die meisten Menschen dienen nur Gott, und sofort aus den Augen, aus dem Sinn. Fange an, Gott zu dienen und Gott die Rechenschaft abgeben. Weißt du, Gott wird dich fragen, hast du auch wirklich getan, was ich dir aufgetragen habe? Und manchmal machen wir nur halbe Sachen, so wie der König Saul. Und dann wundern wir uns, wenn der Geist Gottes aus unserem Leben weicht und der Herr mit uns nicht mehr mitgeht. Und Dämonen dann tatsächlich kommen. Ein böser Geist überfiel den Saul, den König Saul, weil er nicht getan hatte, was Gott ihm aufgetragen hatte. Ja, ich habe nur die Viecher, die guten Tiere geschont. Weißt du, Gott wollte alles, das vernichtet wird. Radikal. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann sollten wir es komplett machen. Gott will die Kontrolle haben und er will unseren Gehorsam haben. Viele Menschen wollen was tun, aber sind untätig. und fragen immer wieder und so weiter und fragen, wo kann ich was tun, sind untätig und fragen nur, aber sie werden nicht gebraucht, weil sie nicht gehorchen. Nicht gehorchen in kleinen Dingen. Unser Herr braucht also gehorsame Diener. Der Teufel versteht uns als Müßiggänger einzuspannen. Ach, du musst nicht alles machen, was sie da sagen. Und doch, manchmal benutzt Gott Menschen, die dir was sagen. Ich habe dir vorhin gesagt, du sollst kein Menschenknecht werden. Aber erwarte nicht, dass ein Engel vom Himmel kommt und sagt, du, ich stelle jetzt in meine Firma an. Nein, da sind Menschen, die dich fragen, aber du musst immer noch prüfen, ist das von Gott? Oder ist es von Menschen? Die Bibel sagt, werdet nicht Menschenknechte, aber wir sollen auch nicht Müßiggänger werden, dass wir einfach untätig sind und nichts tun. Frag dein Herz, was sagt dein Herz, was du tun solltest? Die Menschen neigen immer, also du auch, wir neigen zum Kontrollieren. Also wenn wir nicht kontrolliert werden, dann kontrollieren wir andere. Beobachten andere, reden über andere. Und du musst ständig dem Kontrollgeist widerstehen. Egal was es ist. Will ich dir ein Beispiel sagen? Darf ich das? In der Bibel heißt es einmal, was siehst du den Splitter in des Bruders Auge und siehst den Balken nicht in deinem eigenen Auge? Also das ist Kontrolle. Du siehst immer die Fehler am anderen. Aber deine eigenen Fehler siehst du es nicht. Selbst wenn du im Spiegel guckst. Der Teufel versucht sogar Jesus unter seine Kontrolle zu bringen und versucht ihn zu manipulieren. Du siehst also, selbst vor Jesus macht er nicht Halt. Lebe unter der Kontrolle Gottes. Und ich will dir sagen, sogar Jesus wurde da angefochten, so wie du und ich. Mach aus den Steinen Brot. Oder spring runter. Oder bete mich an. Diese drei Versuchungen Jesu. Also der Teufel versucht, Jesus zu kontrollieren. Bete mich an. Und das, was du anbetest, das kontrolliert dich. Das, was du anbetest, das, was dein Götze ist. Und so viele Menschen haben versteckte Götzen. Nein, wir sind keine Heiden mehr. Aber dein Hund, deine Katze, dein Fernseher. Lass uns mal ein paar Götzen so aufzählen. Die Mode, dein Auto. Bitte? Ja, ja. Alles. Das kann sehr viel. Da kann sehr viel also Götze sein, dass wir plötzlich so, wo unser Herz hängt. Weißt du, du darfst alles haben. Du darfst alles haben, aber nichts darf dich binden. Nichts darf dich knechten. Weißt du, was ist dein erster Gedanke, wenn du morgen aufstehst? Sogar die Partner, die Kinder, die Familie, das können alle Götzen sein und Götzenkult. Das, was du mehr liebst als Gott, und das kontrolliert dich. Die Kinder können manchmal richtige Hausdrachen sein und Tyrannen. Die machen einen fertig. Und wenn du das nicht lernst, rechtzeitig einzuordnen, dann wirst du abhängig sein oder dein Mann, deine Frau. Du musst lernen, jeder Kontrolle von außerhalb zu widerstehen. Jeder Kontrolle von außerhalb. Und das kannst du nur, wenn du innen drin Selbstkontrolle hast. Und Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes nach der Bibel. Alles, was nicht aus deinem Inneren kommt, alles, was nicht aus dem Heiligen Geist kommt, alles, was nicht aus dem Wort Gottes kommt, alles, was nicht aus der inneren Stimme, und ich meine nicht nur aus dem Kopf oder die ganzen da Gedanken, nein, die Stimme des Heiligen Geistes, alles, was nicht aus der guten Stimme des aus der Stimme des guten Hirten kommt, all das ist nicht von Gott. Das versucht uns zu kontrollieren. Mach aus den Steinen Brot. Also, das war nur ein Gedanke. Das war nur ein Gedanke. Ich kann was machen. Ich habe Autorität. Und selbst die Autorität, die Vollmacht, die Gott dir gegeben hat, die Fähigkeiten, die können dich kontrollieren. Dass du auf Gott verzichtest. Jemand sagte zu mir, die Hälfte meiner Gebete kann ich mir selbst erhören. Und als ich dem Satz nachgedacht habe, habe ich gesagt, naja, das ist schon wahr. Ich kann viele Gebete selber erhören. Ich muss nicht zu Gott beten. Ich muss nur ein Rundschreiben verschicken, Bettelbriefe verschicken, so wie manche Missionswerke das machen. Oder ich muss jetzt irgendwie eine Anzeige aufgeben und schon läuft die Sache. Ich muss nicht mehr bitten, Herr schicke das und Herr mach das und Herr wirke das. Ich bin nicht, weißt du, wir müssen lernen, von Gott abhängig sein. Dann kontrolliert er uns. Aber wenn ich selber was machen kann, laut in den Wald hineinrufen und dann halt es wieder raus. Weißt du, es gibt raffinierte Leute beim Beten, die erzählen ihre Not. Oh Gott, heute brauche ich noch 100 Euro. Und irgendjemand hört dieses Gebet und bekommt Mitleid mit dir und sagt, du, Brauchst du wirklich Hilfe? Bist du so in Not, dass du öffentlich beten musst? Ich brauche 100 Euro. Weißt du, was die Bibel sagt, wenn du 100 Euro brauchst und in Not bist und nicht weißt, wie es weitergeht? Geh in deine Kammer, mach die Tür zu und bete dort. Und der, der in das Verborgene sieht und hört, der wird es öffentlich vergelten. Aber es gibt raffinierte Leute. Es gibt raffinierte Leute. Solche Leute habe ich in der Gemeinde immer wieder erlebt. Die beten öffentlich und proklamieren das, preisen Gott schon dafür. Du musst ruhig sein vor dem Herrn, demütig sein dem Herrn, und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Was predige ich da? Lass dich von Gott kontrollieren und lass dich nicht von Menschen irgendwie und von deinen Gefühlen manipulieren. Adam und Eva oder Eva wurde von außen versucht. Die Schlange trat an und sagt: Eva, guck mal, die Frucht sieht doch toll aus, schmeckt auch gut und macht noch klug dazu. Und dann, der Adam ist nicht von innen her versucht worden, der Adam ist von der Eva versucht worden. Die Eva hat den Apfel gebissen und dann natürlich, Adam, das schmeckt sehr gut und macht klug auch. Du siehst also, wir werden von außen verführt, von außen kontrolliert, von außen unterdrückt. Und dem du unterwirfst, das beherrscht dich. Egal was es ist, ob es Krankheit ist, ob es Leute sind, ob es Politiker sind, und Tyrannen und Diktatoren, du musst dich nur irgendjemand unterwerfen, der herrscht über dein Leben, kommandiert dich. Ob es jetzt nun jemand in der Gemeinde ist oder draußen in der Welt. Und dann, das Interessante ist, verführte Menschen verführen andere. Denk an die Eva. Adam, das ist gut. Das sollst du auch mal probieren. Verführte Menschen beeinflussen andere. Also wenn es dem nützt, kann es mir auch vielleicht nützen. Gott allein soll dein Herr, dein Gebieter, dein Führer sein. Du hast den Heiligen Geist, du hast die Salbung, und die Salbung wird dich in alle Wahrheit leiten und lehren. Reicht es dir nicht, wenn du den Heiligen Geist hast und er dir offenbart beim Bibellesen oder während du die Predigt zuhörst? Ich möchte noch etwas sagen. Lass dich nicht von Menschen kontrollieren. Pass auf, wer dir was verbietet. Pass auf, wer dir was verbietet. Ob es in der Gemeinde ist, ob es privat ist oder wo er auch ist. Diese Menschen sind die Kontrolleure deines Lebens, der dir was verbietet. Nur der Heilige Geist und Gott hat Recht, dir was zu verbieten von seinem Wort her. Sonst hast du Freiheit. Der Geist des Herrn ist es Freiheit, Leute. Aber wer verbietet dir das? Also, darfst kein Schweinefleisch essen. Ist eine Sünde, steht in der Bibel. Und so kommen die Leute dann und verbieten dir, was zu essen, zu trinken. Du darfst kein Glas Wein trinken. Und unser Herr Jesus Christus ist noch so tollpatschig und macht aus Wasser Wein. Verstehst du? Also, wenn es verboten worden wäre und eine Sünde wäre, ich hab was gegen Saufen, aber nichts gegen Trinken. Du darfst mal ein Gläschen Wein trinken. Aber du siehst, wer dir was verbietet, die versuchen Kontrolle über dich zu bekommen. Die wollen dich in eine bestimmte Richtung lenken. Die wollen dich vereinnahmen. Und wenn du einmal diesen Leuten gehorchst und den kleinen Finger gibst, bist du Sklave. Kannst dein Testament machen? Ist der Zug abgefahren? Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit, aber nicht der Zügellosigkeit. Das will ich auch gesagt haben. Es ist der Geist der Selbstkontrolle. Und Selbstkontrolle passiert von innen her, nicht von außen. Lebe unter der Kontrolle Gottes. Lebe unter der Hand Gottes. Die 10 Gebote, die fangen nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Die 10 Gebote fangen so an, im Original: Der Mensch, der unter Gott steht, hat keine andere Götter. Der Mensch, der unter Gott steht, lügt nicht, bricht nicht die Ehe, mordet nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, redet kein falsches Zeugnis. Der Mensch, der unter Gott steht, ehrt Vater und Mutter. Also wenn du unter Gott stehst, hast du Selbstkontrolle. Hast dich selbst im Griff. Denn du weißt, der da oben sieht alles. Ich bin ihm verantwortlich in allen Dingen. Selbstkontrolle ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und Selbstkontrolle widerspricht und widersteht dem Kontrollgeist. Selbstkontrolle sagt, nein, nein, lass dich nicht manipulieren. Diese innere Stimme, plötzlich beginnt dein Gewissen zu arbeiten. Und bietet dem Kontrollgeist die Stirn. Nein, also ich lasse mich nicht diktieren. Gott hat mir irgendwo, jemand wollte mich mal erpressen, unter Druck setzen und was weiß ich was mit mir alles machen. Und dann habe ich, bevor ich das Gespräch dort mit den Leuten geführt habe, habe ich auf dem Parkplatz angehalten und gebetet und habe gesagt, Herr, wie soll ich mich verhalten? Dann hat der Herr zu mir gesagt, sei demütig, aber lass dich nicht erpressen. Sei demütig, aber lass dich nicht erpressen. Und das ist ganz arg wichtig. Wir müssen demütig sein, aber uns nicht erpressen lassen. Auch wenn sie die Pistole dir auf die Brust setzen, sei demütig, aber lass dich nicht erpressen. Der Heilige Geist kontrolliert durch auch die anderen Menschen. Und deshalb, wir müssen also auch offen sein, wie der Herr die anderen leitet. Und wir müssen auch den anderen die Freiheit geben, zu gehen und zu kommen und zu agieren, wie sie wollen. Der Heilige Geist kontrolliert auch die Andersdenkende. Die haben auch ihre Meinung von Gott. Und weißt du, wenn Gott dich kontrolliert und dich beherrscht und du unter Gott stehst und die Selbstkontrolle hast, dann lässt du auch die Meinung des anderen gelten. Du bist nicht so stur und sagst, ich habe recht. Wer weiß, ob du recht hast, denn das Wissen ist Stückwerk nach meiner Erkenntnis in der Bibel. Wenn du unter der Leitung Gottes bist, hast du so viel mit dir selber zu tun, dass du keine Zeit hast, dich mit den Sünden anderer und Fehler anderer und Gedanken anderer zu beschäftigen. Du hast keine Zeit mehr. Da hast du so viel mit dir selbst zu tun. Die Selbstkontrolle nimmt dich so in Anspruch, dass du keine Zeit hast mehr zu gucken, was hat der alles auf dem Puckel, was für Fehler, für Versagen hat. Jesus, schau dich einmal an, weißt du, und dann bist du, da löst du dich auf, fängst an zu plärren wie ein kleines Kind. Wenn Jesus dich einmal nur anschaut, weißt du, hast du genug mit dir selber dann zu tun. Du musst nicht im Spiegel gucken, aber du musst dich von Jesus, von Gott anschauen lassen. Weißt du, der Petrus hat den Starken gespielt. Ich, Herr, ich. Dieses Ego. Und bei uns ist immer noch das Ego so groß und ist immer noch nicht unter Kontrolle. Und als er so Sprüche gemacht hat und noch vor ein paar Minuten hat er noch so Sprüche geklopft, ich, Herr, dann kommt so ein kleines Mädel vorbei und sagt, du, warst du nicht auch dabei mit dem? Ich habe doch dich gesehen mal, das Brot ausgeteilt, als die Tausender gespeist worden sind. Du bist immer vorne gegangen und du bist aus dem Boot ausgestiegen. Ich hab das in der Zeitung gelesen von dir. Du warst es. Und dann beginnt er sich zu verfluchen und dann guckt Jesus nur den Petrus an. Er schaut ihn nur an und plötzlich plärrt er wie ein kleines Kind. Weißt du, plötzlich bekommt er das Gefühl, oh, wenn sich jetzt nur die Erde auftun würde und mich verschlingen würde. Wenn jetzt ein U-Boot kommen würde und mich mitnehmen würde. Plötzlich, wenn Jesus dich anschaut, und das ist schon die Kontrolle, ich will dich mit meinen Augen leiten. So ist, wie Gott uns führt. Gott schaut uns an. Na Johannes, ist das richtig, was du da machst? Er schaut dich nur einmal liebevoll an, wenn du so voll Bitterkeit, Zorn und Groll bist und dich ärgerst über deinen Bruder, deine Schwester. Und plötzlich fängst an zu zittern. Wenn du dann nicht sofort die Liebe Gottes erlebst, so wie Petrus damals, wenn du nicht sofort Gottes Liebe erfährst und sagst, Petrus, hast du mich lieb? Wenn du das, die Liebe nicht spürst in diesem Moment, wo du so versagt hast, wo du Fehler gemacht hast, wo der Herr dich angeguckt hat, liebevoll angeguckt hast, dass du rot wirst und schämst oder bleich wirst und wie Toter zu Boden fällst, egal wie. Wenn da nicht die Liebe Gottes, die Gnade Gottes sofort greift, dann verfällst du in Ängste, verfällst du in Depressionen. Und das ist das ganze Übel, warum so viele Menschen depressiv sind oder überempfindlich werden oder ungeduldig Schuldgefühle bekommen und dann nach, wie Judas nachher am Strick irgendwo hängen. Oder in Verzweiflung verfallen, in der Selbstverdammnis. Weißt du, wenn du nicht sofort die Liebe Gottes in so einem Augenblick erlebst, also Gott kontrolliert uns, lebe unter der Kontrolle Gottes, wenn du dich liebevoll anschaust, schau dem Heiland auch in die Augen und sag, Heiland, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Und die Sache ist schon vorbei. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Aber was machen wir? Nein, Herr, der hat mich reingelegt. Ich bin nicht schuld, die anderen sind alle schuld. Die Schuld und die Schuldgefühle können uns kontrollieren und die können uns ganz massiv beherrschen. Erlo Stegen, ein Prediger aus Südafrika, der ab und zu mal in meine Gemeinde kam, und auch hier in Berlin, habe ich mit ihm ein paar Veranstaltungen gemacht, hat eine Geschichte erzählt von Südafrika. Da ist ein Missionar, der hat einen alten Knecht gehabt und einen jungen Burschen als Diener. Und er musste verreisen. Und der junge Bursche, der Diener, der hat eine Gewohnheit gehabt, mit der Steinschleuder immer auf Enten und Gänse zu schießen. Und der Missionar, als er wegging, sagte, Bub, schießt nicht auf meine Gänse oder Enten. Und was ist passiert? Der Missionar war kaum um die Ecke. Da kommt so ein schöner Gänsemarsch vorbei. und nimmt seine Steinschleuder und schießt. Und das hat der alte Knecht, der alte knorrige Diener des Hauses gesehen. Und da kommt rein, dieser Junge, und sagt, hol mir das Wasser. Dann sagte, du bist für die Küche zuständig und ich bin für den Garten zuständig. Nein, hol mir das Wasser. Und weißt du, dann sagt der alte, knorrige, kantige Diener, denk an die Gans. Und der holt das Wasser natürlich, weil er an die Gans denkt. Der weiß, was passiert ist, hat die Gans irgendwo verscharrt. Und es ging dann ganze Weile, dann sagt der alte Diener, putz den Boden hier für mich. Dann sagt er, nein, ich bin für den Garten zuständig und nicht für den Boden. Denk an die Gans. Er ist fast wahnsinnig geworden. Die Schuldgefühle können einen richtig wahnsinnig machen. Und dann hat er nicht mehr ausgehalten, lief weg. Und er wusste, jetzt muss der Missionar kommen, bald nach Hause kommen. Und ging hin, da kam er auch und sagte, du, hör mal, du warst kaum um die Ecke, ich habe die Gans abgeschossen und vergraben. Aber Bekannter hat gesagt, oh, das habe ich sowieso gewusst, dass du das tust. Vergeben, vergessen, rennt nach Hause, kommt der alte, knorrige Diener und sagt, wo warst du die ganze Zeit, wo treibst du dich rum, weißt du nicht, was deine Aufgaben sind? Hol Wasser, putz den Boden, denk an die Gans. Sagte, ich habe schon an die Gans gedacht, ich habe dem Missionar alles gesagt. Weißt du, genau, die Macht der Sünde muss gebrochen werden. Und die Macht der Sünde kann einen regelrecht kontrollieren. Denk an die Gans. Denk an das und denk an das, denk an das. Schuldgefühle, die müssen liebevoll und gerecht aufgearbeitet werden. Die müssen bekannt werden. Viele werden auch von Neid und Eifersucht und so weiter kontrolliert. Kann die nicht, muss ich immer vor mir hinsetzen. Guck mal die christlichen Gemeinden und Kreise an. Weißt du, andere werden vom Fanatismus kontrolliert. Andere von gesetzlichem Eifer. Die wollen besser sein als der liebe Gott. Weißt du, und der Teufel setzt immer dann an, wo unsere Schwachstellen sind. Dort setzt unsere Kontrolle an. Da, wo wir Fehler gemacht haben. Da, wo wir immer wieder versagen, wo wir feige sind. Oder wo unser Ego zu stark ist. Da werden wir kontrolliert. Und der Mensch ist ein Hordenwesen, Massenwesen. Also immer, wenn alle mitmachen, mache ich auch mit. Und das ist auch, die Masse kontrolliert uns, die Massenmedien kontrollieren uns. Guck mal, was im Fernsehen alles läuft. Ein paar Wochen später tragen die Leute auf der Straße. Laufen sie alle mit gelben Mänteln, läuft einer, zwei, drei oder ein paar Prominente und dann laufen alle plötzlich mit gelben Mänteln und gelben Socken und gelben Schuhe. Weißt du, lass dich nicht von den Massen leiten. Sei eine Persönlichkeit, sei du. Hab du deine Identität, wisse, wer du bist und du musst niemand nachmachen und nachäffen und immer den letzten Modeschrei von Adidas und sonst noch jemand. Weißt du, wir werden beworben. Warum? Die wollen, dass du die Sachen kaufst. Dass du die Sachen schluckst und isst. Die Meinung anderer Leute kann uns kontrollieren. Weißt du, du hast etwas gehört, hast was übernommen und erzählst weiter. Weißt du aber gar nicht mal, ob das Wahrheit ist. Du babbelst nur nach. Und plötzlich machst du dich sogar schuldig, wirst teilhaftig andere Sünden und dann diese Sünden kontrollieren. Jetzt hast du irgendwas erzählt, was du nur gehört hast, weil der es gehört und der hat es wieder von woanders gehört. Und niemand weiß genau, wo das passiert ist und wie das passiert ist, wann das passiert ist. Aber ich habe was gehört. Wir schließen uns gerne einer gemeinsamen Meinung an, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, ein Gerücht wird in Umlauf gesetzt und alle stellen sich dann hinter dem Quatscher und schließen sich seiner Ansicht an und dann plötzlich diese betreffende Person spürt etwas im Raum, in der Luft und fangen an, den einen zu ignorieren. Passiert in christlichen Kreisen, in den Familien, in der Gesellschaft, passiert es überall. Und weißt du, dann wird er plötzlich ausgeschlossen, plötzlich darf er nicht mehr das und darf er das nicht mehr und das nicht mehr, weil ein Gerücht im Umlauf gesetzt wurde. Und man lässt ihn dann fallen wie eine heiße Kartoffel und man meidet diese Person. Weißt du, das nenne ich frommes christliches Mobbing. Das nenne ich frommes christliches Mobbing. Und das ist sehr verbreitet in christlichen Kreisen. Sehr verbreitet. Diese religiöse Meinungsmacherei. Die Bibel spricht vom Afterreden oder Hinterreden. Verstehst du den Hintern? Deutsch würde ich sagen Arschreden. Afterreden. Ohrensalbebläserei, weißt du, Deutsch, hinten rumreden, um die Ecke zu reden, pass auf, sag es niemand weiter. Aber du hast schon allein, dass du sagst es niemand weiter, verbreite so Gerüchte und diese Dinge kontrollieren dich. Du kannst sie selbst, versuch mal hier, mal Bettfedern auf die Straße auszuschütten wie die Frau Holle und dann sammle sie anschließend wieder ein. Unmöglich. Du hast es nicht mehr in den Griff. Ich kenne Christen oder denk nur an eine bestimmte Schwester in Heilbronn. Die hat gebabbelt, immer am Sonntag, was sie gesehen hat, was sie gehört hat, was sie erfahren hat. Die hat manchen Leuten echt die Würmer aus der Nase gezogen. Und wenn die dann so gequatscht hat, dann und sie hat gemerkt, das ist falsch vielleicht. Lass das alles unter das Blut Jesu bringen. Das kann vielleicht ein-, zweimal gut gehen. Aber wenn das immer wieder passiert, dann muss was faul sein an der ganzen Sache. So, lerne konsequent unter der Kontrolle Gottes zu leben und auch den Mund zu halten, die Zunge unter Kontrolle zu haben. Die Zunge, so ein kleines Ding, steht mal beim Jakobus und steuert große Schiffe wie ein Ruder. Das ist die Zunge. Und wir wundern uns, warum geht's mir so schlecht? In der Bibel heißt es, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Mit unseren Worten verdammen wir uns, mit unseren Worten sprechen wir uns selig. Und deshalb, wenn du immer negativ über dich, über deine Familie, über die Gemeinde, über deine Gesundheit, über deine Arbeit, deinen Chef, deine Firma, was weiß ich, über was dich gerade bewegt, immer negativ redest, wundere dich nicht, wenn es plötzlich die dich rausschmeißen oder plötzlich, dass du Ärger und Stress bekommst oder krank wirst. Lass dich durch Narren nicht manipulieren, die dumme Sachen reden. In Sprüche 29,11 heißt es, der Dummkopf gibt seinem Ärger freien Lauf. Der Weise kann sich beherrschen. Der Dummkopf, der gibt seinem Ärger freien Lauf. Du musst deinen Ärger kontrollieren und nicht, dass der Ärger dich kontrolliert. Also ich schmeiße alles hin. Und hinterher kommst, darf ich wieder anfangen? Darf ich wieder weitermachen? Du hast es in der Hand, Selbstkontrolle. Der Weise kann sich beherrschen. Selbstkontrolle ist also Selbstbeherrschung. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist nur Selbstkontrolle. Denn der Heilige Geist ist über mir und der Heilige Geist leitet mich in aller Wahrheit, mich zu beherrschen. Wer weise ist, in Jakobus 3, Vers 13, wer weise ist, wer verständig unter euch sein will und so weiter und gut, der soll gute Werke tun oder Taten zeigen. Der tut etwas, was Positives, der setzt Zeichen und er sagt, statt zu fluchen, sag Danke, bietet die andere Seite, die Ohrfeige. Wer nichts unternimmt, wer nichts tut, der wird gelebt und kontrolliert. Wenn du nicht den Dingen widerstehst, wenn du nicht gegensteuerst, von innen her, wirst du gelebt, wirst du getrieben, am Schluss bist du Treibholz. Lebe deine Erlösung aus, zeige, dass du erlöst bist. Ich bin ein Kind Gottes, ich muss mir nicht kommandieren lassen, ich muss mir nicht alles vorschreiben lassen, ich muss mir nicht alles aufdiktieren lassen, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Lerne, ein mündiger Mensch zu werden. Das ist, warum du in der Gemeinde bist, warum du die Predigt hörst hier. Du sollst lernen, mündig zu werden. Nicht immer nur, ich brauche einen Katalog, was darf ich da tun und was darf ich da tun und was darf ich nicht und was darf ich tun. Nein, du sollst von innen her wissen, ein Christ macht das nicht. Ein Kind Gottes braucht das nicht. Lebe als ein Erlöster, gib deinem Ärger keinen freien Lauf. Vergib die Sünden, wenn da irgendwas passiert ist. Lerne, großzügig zu sein. Wir müssen viel mehr vergeben lernen und dann wird uns der Stress, die Sünde anderer Leute uns nicht kontrollieren. Aber wenn du nicht vergibst, immer wieder kommt dieser Gedanke und du hast gar keine Zeit mehr für was anderes zu denken. Du musst immer nur an die Sünden anderer Leute denken. Lass deine Gefühle nicht machen, was sie wollen mit dir. Hab Kontrolle über deine Gefühle, über deine Patienten, über deine Kollegen. Weißt du, die werden immer was an dir finden und irgendwas falsch machen, was verschütten. Weißt du, es ist gut zu sagen immer Halleluja und Halleluja, Lob und Dank und Preis dem Herrn. Weißt du, aber wenn Fehler passieren, richtig zu reagieren. Ein Prediger hat einmal eine tolle Geschichte erzählt aus der Schweiz. Da war eine Schwester, liebe Schwester, eine begottische Schwester, eine super fromme Schwester. Und die hatten ein Gemeindefest. Und dann, Halleluja, preis dem Herrn, der Kuchen ist gut. Preis dem Herrn, er ist so schön dekoriert. Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn. Und diesem Bruder liegt es so auf dem Herzen, wie kann ich die irgendwie fangen? und so weiter. Und immer Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn. Und da hat jemand beim Kaffee-Ausschenken ein bisschen verschüttet und gerade auf ihr Kleid. Und dann sagt der Pastor, das war Samuel Fura, und sagte, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Verstehst du? Preis dem Herrn. Verstehst du? Du siehst also, du kannst leicht und einfach Halleluja sagen, wenn es alles glatt geht. Aber dann, wenn ein Fleck im Kleid ist, kannst du nicht aufpassen. Und dann gab es Ärger und Stress. Das sind die Frommen. Deshalb, die Leute, die so viel Halleluja rufen, da musst du vorsichtig sein bei diesen Menschen. Die sind krank, wenn mal ein Fleck aufs Kleid kommt. Die sind, werden wütend, ärgerlich und zornig und bitter. Ach, kannst du nicht aufpassen? Lerne, ein Geistesleben zu leben. Lass dich vom Geist, dass einfach der Geist Gottes dich leitet und da musst du nicht immer Halleluja und Lob und Dank. Weißt du, wenn Gott dich leitet, da bist du manchmal ganz still, beißt die Zähne zusammen, denn Gott geht manchmal harte Wege mit einem. Verbinde dich mit Gott, lass dich von ihm steuern und so weiter und wisse, er macht das schon recht, auch wenn du noch mitfährst als Beifahrer. Lerne ein Geistesleben. Lerne im Geist zu wandeln, dann wirst du die Werke des Fleisches nicht vollbringen, dann wird der Fleck im Kleid auch nichts ausmachen. Ach, da gehst du in die Toilette und wäschst aus. Oder, naja, dann läufst du also rum und dann lernst du Demut, mit dem Fleck im Kleid herumzulaufen. Weißt du, dann musst du vielleicht vorne stehen und singen und hast Fleck im Kleid. Aber du hast keinen Fleck im Herzen. Weißt du was, Fleck im Kleid, das kannst du noch verschmerzen. In der nächsten Waschmaschine ist das alles wieder sauber. Aber wenn es im Herzen Dinge drin sind, im Herzen etwas festsitzt, das kann nur das Blut Jesu Christi uns befreien. Lerne im Geist zu wandeln. Nur wer im Geist lebt, der hat Anspruch auf die Frucht des Geistes. Ja, der hat Anspruch auf die Führung des Heiligen Geistes. Der hat Anspruch auf die Hilfe Gottes, der hat Anspruch auf Erfolg und Glück und Segen. Der hat Anspruch, wer im Heiligen Geist lebt, ein Geistesleben lebt, der ist ausgeglichen. Weißt du, an dem arbeitet Gott. Der wird von Gott geformt und geleitet. Die Kontrolle Gottes ist sehr praktisch. Alles, was du Gott zulässt, das tut er. Und was du ihm nicht zulässt, das macht er nicht. Sehr einfach. Du musst ihm nur zulassen und sagen, ja Herr, wie ich gelesen habe, also, was wird uns dafür? Wir haben alles verlassen und der Herr sagt hundertfältig und das ewige Leben dazu. Du musst ihn nur zulassen. Und das löst dann einen geistlichen Mechanismus in deinem Leben aus. Was du Gott gibst, was du Gott anvertraust, ob es der Zehnte ist, ob es nur ein Groschen ist oder eine Liebestat, ein Almosen ist, was du einfach Gott abgibst, weitergibst. Das vermehrt sich, das multipliziert sich. Dem reichen Jüngling sagte Jesus, verkaufe alles, was du hast. Lass alles los. Dann wirst du einen Segen haben, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und folge mir nach. Lass alles los. Wandeln im Geist ist sehr einfach und sehr schwer zugleich. Und dann wirst du einen unerschöpflichen Segen haben. Lass los, junger Mann. Jesus wollte, dass dieser Mann von allem ablässt, dass er noch mehr empfangen kann, als er hat, dass noch reicher wird. Aber was ist mit ihm passiert? Er ging traurig davon, weil er zu viel hatte. Gott konnte seine Reichtümer ihm gar nicht geben, weil er alles voll hatte, die Hände voll waren. Lass los und je mehr du loslässt, desto besser kann Gott dich gebrauchen und segnen und dich einsetzen. Dieser junge Mann wahrscheinlich war Markus Johannes in der Bibel. Später hat er es gelernt noch. Er ging traurig davon, aber dann hat er nachgedacht. Und weißt du, bei dir darf es auch ruhig mal einen Kampf geben. Was will der Herr eigentlich von mir? Soll ich wirklich alles loslassen? Und dieser Johannes Markus, der hat es dann gemacht wahrscheinlich. Das war das Haus, wo die Jünger das Abendmahl hatten, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, das obere Söller, wo die Gemeinde als Gemeindezentrum hatten. Das hat er dem Herrn Jesus, der Gemeinde zur Verfügung gestellt, das ganze Haus. Und er wurde Missionar. Hat das Markus-Evangelium geschrieben, war mit Petrus zusammen, war mit Paulus zeitlang zusammen, hat Gott gedient, komm und folge mir nach. Aber es ist ein Kampf. Bis Gott über einen Kontrolle bekommt, geht nicht von heute auf morgen, Geschwister. Da vergehen Jahre und Jahrzehnte manchmal, bis wir so weit sind, ja, mach du, Herr, mach du das. bis das Haus, weißt du, ja, und was passiert dann? Aber der Herr sagt, der Herr bedarf es. Wo ist das, was du vorbereitet hast? Der hat schon sich irgendwie vorbereitet. Also ich will jetzt dem Herrn Jesus das Haus geben. Und dann hat der Herr Jesus das Abendmahl dort gefeiert. Wo ist das, was du vorbereitet hast? Was du geben wolltest? Wir müssen durch viele Kämpfe hin, dorthin kommen, damit Gott über uns endlich mal kontrolliert. Nicht unser Geist, unsere Bildung, unsere Einbildung, unser Stolz, unser Wissen. Nein, der Heilige Geist. Wo ist das, was du vorbereitet hast? Und dann zeigte Jesus seinen Jüngern, wie schwer es ist, wenn Menschen nur auf Reichtum vertrauen, egal was es ist. Sie nicht loslassen. Und sie möchten gerne ins Reich Gottes, aber sie hängen an dem und an dem und an jenem. Gott kann uns nur kontrollieren, wenn wir loslassen. Wenn wir ihm total vertrauen, erst wenn du deinen Reichtum eingetauscht hast in seinem Reichtum, dann ist es was. Dann passiert was. Und solcher Ausverkauf erfordert sehr viel Glauben. Verkaufe alles, gib's den Armen und komm und folge. Folge mir. Großer Glaube bewirkt große Resultate. Guck mal, der Glaube, dieser Gehorsam von Johannes Markus, das Haus dann nachher Jesus zur Verfügung stellte, das ist eine Segenstätte gewesen. Als Petrus im Gefängnis war, hat die Gemeinde dort gebetet. Der Heilige Geist ist dort gefallen. Dort wurde Heilsgeschichte geschrieben. Dort wurde das Abendmahl gefeiert. Weißt du, je mehr du dich Gott hingibst, aber es braucht seine Zeit, bis du dich Gott hingibst. Je mehr du dich hingibst, desto mehr wirkt der Herr. Wenn du sagst, dir würde es mangeln, dir würde es fehlen und so weiter. Mangel ist sowieso eine Illusion. Das kann ich nicht. Was werde ich ohne meinem Haus machen? Aber das ging. Und du kannst es, du kannst vieles, aber du willst vieles nicht. Gott ist ein Gott der Fülle und des Reichtums. Er lässt dich hineingehen und sagt, komm, lass das los und ich will dir noch viel mehr schenken. Und du wirst Ewigkeitsgeschichte schreiben, Heilsgeschichte. Gott füllt leere Hände. Je leerer die sind, desto mehr werden sie gefüllt. Leere Hände füllt er. Du musst nur erlauben, dass der Segen dich übernimmt. Und der Segen kann dich nur übernehmen, wenn du demütig bist und wenn du sagst, Herr, ich gehorche dir, ich tue, was du sagst. Denk dran, nur das, wovon du ablassen kannst, wird mehr als genug in deinem Leben bringen, wenn du es ablässt, loslässt. Nur das, wovon du dein Glück nicht abhängig machst, kann dich zugänglich zu den Verheißungen Gottes machen, bringt die Verheißung Gottes in deinem Leben. Nur das, was du hergeben kannst, hat keine Kontrolle mehr über dich. Je mehr du hast, desto mehr wirst du kontrollieren. Desto mehr musst du abputzen und abstauben, desto mehr musst du verarbeiten. Je mehr du hergibst, je weniger du hast, desto mehr Freizeit hast du, mehr Ruhe hast. Gott segnet also, was er kontrolliert, das, was ihn verherrlicht, was der Ewigkeit dient. Also das sind die Dinge, die Gott segnet. Gott tut nichts für den Teufel. Entschuldigung, aber das ist so. Er geht nicht auf die Bitten Satans ein, macht Steine zu Brot oder er macht auch keine Showwunder. Er tut nur das, was Gott verherrlicht. Das ist also, was Jesus tut, was der Heilige Geist tut, was Gott ehrt. Gott segnet auch das nur, was sich ihm unterordnet, freiwillig, nicht gewaltsam. Ihr müsst aufpassen, weißt du, Gott kann uns auch in die Knie zwingen, aber er tut es nicht. Er wartet, bis wir es freiwillig tun. Wir sind eine Freikirche, wir kommen hier zusammen freiwillig. Wir finanzieren uns nicht auf Druck von anderer Leute, du musst zahlen, du musst uns helfen. Nein, wir vertrauen Gott, dass uns die Finanzen kommen und dass Gott uns segnet und so weiter. Wir sind eine Freikirche, wir lernen frei, nicht vom Staat beeinflusst und kontrolliert zu werden. Weißt, der Staat darf und soll keine Hand auf unser Leben haben. Der Staat soll uns nicht kontrollieren. Der Staat möchte alles kontrollieren. Seitdem wir in Europa Staatschristentum haben, der Staat möchte kontrollieren, wer predigt, wer Bischof ist, wer was da gemacht wird und so weiter. Nein, wir wollen Gott dienen und nicht dem Staat. Und der Staat muss uns dienen eigentlich. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es muss also logisch sein, dass Gott nichts Fremdes segnet. Er segnet nur das Seine, was ihm zur Verfügung steht, was man ihm zur Verfügung gestellt hat. Wenn Gott wenig zur Verfügung gestellt hat, Gott segnet das Wenige. Aber er wird die 5 Brote und die 2 Fische, die wird er segnen und wird Tausende speisen. Gott kann das. Gott kann auch das Wenige mächtig gebrauchen. Gott ist nur zu den Seinen gut, Zu den anderen darf er gar nicht gut sein. Wenn er zu ihnen gut ist, werden sie übermütig. Schlagen sie ihm ins Gesicht, womöglich noch dabei. Gott ist nur zu den Seinen gut. Weißt du, er weiß, meine Kinder brauchen mich. Sie sind von mir abhängig. Gott kommt immer nur in sein Eigentum. Er kam zu den Seinen und so weiter. Gott will von den Seinen angenommen werden. Er steht vor der Tür seines Hauses. Für mich persönlich ist es auch wichtig zu sehen, Gott bildet seine Leute selber aus. Gott nimmt nicht Leute, die jetzt von der Uni kommen. Ich habe nichts gegen Studium und irgendwelche Diplomas und sonst was. Weißt du, aber Gott bildet seine Leute selbst aus. In seine Schule, er ist der Töpfer, er formt uns, er profiliert uns. Und er stellt uns ein und er weiß, was er uns zumuten kann und nicht. Er ist an der Bildung seiner Kinder interessiert. Und er lehrt uns seine Lektionen. Er weiß, das muss rübergebracht werden, das muss weitergesagt werden, das wird auch. Gott ist für die da, die niemand mehr haben. Die kommen zu ihm und die halten sich an ihm. Die Witwen und Waisen, die Armen. Gott ist für die da, die keinen Helfer mehr haben, die niemand mehr versteht, an denen niemand ein Interesse hat, um die sich niemand kümmert. Das sind seine Kandidaten, die im Sumpf drinstecken und nicht mehr weiterkommen und sagen, du, gehorch mir, folge mir, ich sag dir, wie du hier rauskommst. Er ist für Menschen da, die in auswegslosen Situationen stecken. Gott bildet seine Kandidaten selbst aus, für sein Reich, für nach seinen Regeln, nach seinen Methoden, nach seinen Prinzipien. Das Reich Gottes funktioniert ganz anders als die Systeme dieser Welt. Weißt du, Gott weiß, wie drüben im Jenseits das Leben abläuft, was dort die Regeln sind. Und dort spielen ganz andere Regeln, nicht Ego, nicht die Selbstverwirklichung, sondern Selbstkontrolle. Da ist jeder ein Herr, ein Priester, ein König. Gott lehrt selbst die Seinen, richtig zu handeln, richtig zu reagieren. Gott will nichts vom Fremden haben. Also Fremde sollten Gottes Haus nicht bauen, sondern nur die Leute, die wirklich dazu berufen sind. Als dann die Samariter kamen und wollten den Juden helfen, den Tempel in Jerusalem aufzubauen, nein, haben sie gesagt, nein, wir bauen selbst unseren Tempel auf. Und du siehst, diese Leute haben daher umgeschlagen und die haben die Juden bekämpft, als sie bauten. Dann mussten die Juden mit Schwert und mit der Schaufel arbeiten und so weiter. Die mussten also beide Hände voll haben, weil die Samariter bekämpften. Sie wollten verhindern, aber zuerst wollten sie mitbauen. Stell dir mal vor, denn sie wären mittendrin unter den Bauleuten, die hätten alles kaputt gemacht. Gott will nicht, dass andere Leute mitbauen, sondern seine eigenen Leute, berufene Leute, qualifizierte Leute, geheiligte Leute sein. Solange der Herr da ist, lass den Herrn arbeiten und kontrollieren und er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Der Segen Gottes ist, was uns kontrolliert. Weißt du, ich merke immer, ist die Hand Gottes mit uns? Ist der Segen da? Ist die Freiheit da? Ist die Liebe da? Ist der Friede da? Und wie merke ich, ob Gott mich kontrolliert? Wenn ich etwas mache, habe ich Frieden darüber. Inneren Frieden, meinen Frieden im Stillen. Denn im Geheimen habe ich Frieden darüber. Und wenn ich darüber Frieden habe, weiß ich, das war richtig. Da habe ich grünes Licht gehabt. Aber wenn ich keinen Frieden habe, dann ist es für mich so, als wenn ich bei Rot durchgefahren wäre und nicht erwischt worden bin. Der innere Friede ist so wichtig zu wissen. Und das ist so ein Zeichen, ob Gott mich kontrolliert oder nicht. Ihr habt Frieden. Hast du in deinen Entscheidungen Frieden? Als du geheiratet hast, hast du Frieden in deiner Ehe? Mir ist ein einziges Mal in meinem Dienst passiert, dass jemand am Hochzeitstag kommt und sagt, Pastor, ich habe den Eindruck, ich sollte nicht heiraten. Aber ist schon alles gemanagt. Hochzeit angesetzt, Brautleute, also die Braut ist da, ich sollte nicht heiraten. Und ich sage, das kannst du nicht mehr zurückmachen. Aber es gibt solche Fälle, dass man zurückgeht. Aber er sagte, ich bin zu feige, kann das nicht Nein sagen, ich heirate. Aber diese Ehe ist nach kurzer Zeit auseinandergegangen. Der wusste von vornherein, das ist nicht die richtige Partnerin. Aber am Hochzeitstag. Vorher hat er es nicht gemerkt. Sich keine Gedanken wahrscheinlich nicht gemacht. Mach dir Gedanken. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Gott hat eine Prophetie mir mal gegeben, und die Prophetie lautete unter anderem so: Wir sollen nicht den Herrn anrufen und flehen und betteln und bitten, Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Wir sollen den Herrn vorher fragen, bevor wir losfahren, bevor wir loslegen, bevor wir in Angriff nehmen, fragen, Herr, ist es dein Wille? Und nicht, wenn alles schon versaut und kaputt ist. Gott will gefragt werden. Gott will gefragt werden. Und hast du Gott gefragt in Sachen Wohnung, in Sachen Arbeit? Hast du Gott gefragt in all den Kleinigkeiten, den kleinen Bereichen deines Lebens, im Alltag? Du wunderst dich, warum geht's bei mir alles schief und warum habe ich nur Probleme? Frag Gott. Nicht, wenn es zu spät ist, da ist oft viel, nicht mehr viel zu retten. Da musst du die Krise durchgehen. Wenn Gott kontrolliert, dann ist der Segen da. Da können auch menschliche Zwänge und Schwierigkeiten das sein. Weißt du, wenn du weißt, Gott hat das zugelassen, Gott hat es gewollt, das war sein Wille, der Kreuzesweg, dann kannst du ruhig sein. Auch wenn da irgendwelche organisatorische Schwierigkeiten sind oder finanzielle Schwierigkeiten sind, du weißt, es wird schon irgendwie gehen mit Gottes Hilfe. Es ist sein Wille. Aber wenn du nicht hundertprozentig weißt, das ist der Wille Gottes, dann spürst du, der Segen ist nicht da. Aber wenn du hundertprozentig sicher bist, das ist der Weg, den Gott mir vorgezeichnet hat, auch wenn er schwierig ist. Und denk drüber nach, Gott führt uns nicht leichte und einfache Wege. Der hat auch seinen Sohn keinen leichten Weg geführt. Kreuzesweg, das war kein leichter Weg. So, wenn Gott dich führt, er wird immer den härtesten Weg, den es gibt, dich führen. Warum? Weil der Teufel dir diesen Weg nicht streitig machen wird. Der Teufel geht nie den untersten Weg. Er geht nie den härtesten Weg. Er sucht immer den Weg der geringeren Widerstände. Wenn Gott dich führt, dann siehst du und merkst du, das ist so ein schwerer Weg, aber dann weißt du, das ist vom Herrn. Denk an Hiob. Gott segne nur das, was er kontrolliert. Das muss dir immer bewusst sein. Wenn du das vor Augen hast, es gehört dem Herrn. Ich habe es dem Herrn zur Verfügung gestellt. Ich habe Gott untergeordnet. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und jetzt, naja, jetzt kommt es so und so. Einfach aus der Hand Gottes nehmen, auch diese negativen Dinge. Gott segnet nur und Gott kontrolliert und führt recht auf rechter Straße unser Leben, wenn es seinen Zwecken dient. Seinen Zwecken. Weißt du, wir möchten immer, dass es uns dient. Aber du wirst gesegnet, wenn der anderen gesegnet werden. Dir geht's gut, wenn den anderen gut geht und so weiter. Deshalb, Gott will, dass es seinen Zwecken dient, die Sache. Du wirst gesegnet für einen fremden Zweck, für die Erlösung anderer Menschen zum Beispiel wirst du gesegnet, oder dass, wenn du bereitest dem Herrn den Weg, dass wenn er wiederkommt und so weiter, du wirst für sein Reich, für die Arbeit in seinem Reich gesegnet, während du dort arbeitest, profitierst du. Wir haben alles verlassen, und was wird uns dafür? Jesus sagt, ewiges Leben noch dazu. Um gerettet zu werden, brauchst du keinen Segen. Verstehst du? Um gerettet zu werden, brauchst du keinen besonderen Segen, gar nichts. Du musst nur Ja sagen, Vater, vergib mir meine Sünden, ich bin ein Sünder, Jesus sei mir Sünder gnädig oder Gott sei mir Sünder gnädig. Aber um das ewige Leben zu erhalten, und da musst du festhalten, dich an dem Gesegneten festhalten, an das Wort Gottes festhalten und dass Gott dich kontrolliert und dann dich leitet. Komm raus aus der Schwierigkeit, aus der Patsche, und Gott will uns herausführen aus den Schwierigkeiten. Du brauchst den Segen Gottes, um das Ziel zu erreichen, aber nicht um gerettet zu werden. Du wirst gesegnet, wenn du dort ankommst, wo Gott dich haben will, wo Gott dich kontrollieren kann. Weißt du, du möchtest am liebsten vielleicht ganz oben auf dem Podest irgendwo sitzen und Gott loben und preisen und den höchsten, hellsten Tönen schmettern, aber Gott sagt, geh und verberg dich am Bach, so wie der Elia, versteck dich. Weißt du, dir ist nicht angenehm, am Bach zu sitzen und Steine ins Wasser zu schmeißen und warten, bis die Vögel kommen. Gottes Segen ist da, wo er sagt, da selbst habe ich den Raben geboten, da selbst habe ich der Witwe geboten. Weißt du, wo er das Sagen hat in unserem Leben? Da selbst. Gott segne also den Gehorsamen, der dort ist, wo er ihn haben will. Und du kannst hinrennen, wo du willst. Du kannst alle Gemeinden Berlins durchprobieren und kannst alle Gemeinden kennenlernen, alle Pastoren ausquetschen und alles sie befragen. Und du wirst merken, du findest dich überall dich selbst. Überall findest du dich selbst, weil Gott an dir selber arbeiten will. Weißt du, und wenn du wegläufst, dann lernst du andere, die viel strenger sind, viel gemeiner sind, viel gehässiger sind, viel fieser. Bevor Gott jemanden segnet, prüft er sein Gehorsam. Prüft sein Gehorsam. Testet dich, ob du würdig bist für seinen Segen. Gott fordert unseren Gehorsam. Lass dich 7-mal im Jordan taufen. Bei manchen ist schon einmal zu viel. Aber der Naaman muss sich 7-mal im Jordan taufen. Gott segnet uns, wenn wir in seine Einflusssphäre kommen und in seinem Machtbereich uns bewegen und mit ihm einverstanden sind, und zwar auf allen Ebenen. Es ist nicht leicht. Ich diene schon Gott über 45 Jahre und ich weiß, wie schwer es ist, manchmal mit Gott einverstanden zu sein. Mutter Therese hat einmal gesagt, also sie wurde gefragt, warum haben Sie nicht geheiratet? Dann sagt sie, ich bin verheiratet, schauen Sie meinen Ring, ich bin mit Jesus verheiratet. Und dann sagte Mutter Teresa, aber dieser, mein Mann, mein Jesus, ist manchmal ganz schön schwierig. Ganz schön schwierig. Weißt du, mit Jesus, da kannst du nicht machen, wie du willst. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Solange sein Wohlwollen über dein Leben ist, solange du dich unter seinem Gesetz und Willen und Ordnungen fügst und lebst, geht's dir gut. Aber wenn du anfängst zu rebellieren, Gott sucht also sich seine Menschen aus, die er segnen kann, die er führen kann, die er leiten kann, die ihm gehorchen. Der König Saul hat nicht gehorcht, dann hat er Gott ihn fallen lassen. Und Gott lässt so viele fallen. Wir wundern uns manchmal, warum lässt er so viele fallen? Warum? Weil sie nicht gehorcht haben. Die sind am Anfang gehorsam. Solange das Feuer der ersten Liebe brennt, solange sie noch in Gott begeistert sind, solange sind sie also noch dabei. Aber dann kommt die Routine, und ich habe diese Tage über Gewohnheiten gesprochen, durchbricht die alten Gewohnheiten. Wir werden dann kommen in eine Gewohnheit und vergessen, was Gott wirklich wollte. Und genau wenn wir in eine Gewohnheit, in eine Routine hineingeraten, kommt der Teufel und spannt uns irgendwo ein, in ein fremdes Joch. Gott selbst erwählt sich seine Leute, die er segnet und fördert und aufbaut und profiliert und bekannt und berühmt macht. Da musst du dem lieben Gott nicht nachhelfen. Das musst du nicht. Weißt du, wir brauchen, wenn wir Gott dienen, brauchen wir keine Titel. Wir sind schon geadelt durch die Erlösung. Gott schult seine Leute. Weißt du, du kannst das, was du in der Welt gelernt hast, bei Gott nicht gebrauchen. Moses konnte das alles nicht gebrauchen. Gott musste ihn in die Wüste nehmen, auf die Seite. Und dort wurde er trainiert. Bei den Schafen. Der Heilige Geist hat seinen eigenen Weg, seine eigene Methodik, um dich so zu bereiten für das Reich Gottes, damit du spurst und du gehst und niemand kann dich mehr aufhalten. Gott arbeitet mit sich selbst und durch sich selbst. Er will in dir anfangen zu wirken, mit seiner Kraft, mit seinen Mitteln, mit seinem Geist, mit seinem Blut, mit seiner Macht. Er will durch dich arbeiten, er will in deinen Adern pulsieren. Er benutzt das Fremde gar nicht. Und er ist sehr böse, sobald du fremdes Feuer nimmst. Feuer bleibt für mich Feuer. Verstehst? Feuer bleibt Feuer. Aber in der Bibel ist die Rede immer vom fremden Feuer. Was ist das? Weißt du, Feuer, das nicht Gott entzündet hat. Das heilige Feuer, das im Tempel verwendet wurde, wurde durch die Sonne entzündet und so weiter. Und das brannte, das wurde dann ständig am Brennen gehalten. Das wurde übernatürlich sozusagen für die Leute damals entzündet. Aber weißt du, die Söhne Aarons, die haben gesagt, das merkt doch keiner, kein Mensch merkt es, dass es fremdes Feuer ist. Stein geklopft oder Zündholz gezündet und schon war das Feuer angebrannt. Das weißt du nicht, aber Gott weiß, was fremdes Feuer ist. Und Gott ist ein verzehrend Feuer. Und so schnell greifen wir zum fremden Feuer. So kontrolliert Gott, indem er anfängt, durch sich selbst nach außen zu arbeiten, sich zu verwirklichen in dir. Und du merkst plötzlich, du bist jetzt nicht nur ein Nachfolger Jesu, du bist nicht mehr ein Jünger Jesu, du bist Christus in Kleinformat. Du bist Jesus ähnlich. So ist, wie Gott dich kontrolliert, dass er dich formt und dich läutert und sagt, du könntest das nicht auch weggeben. Ich denke nur an Andreas Wecker, das geht mir nicht aus dem Kopf. Der junge Mann, der seine Goldmedaillen und Olympiamedaillen verkauft hat und einfach gesagt nehmt und dort bei eBay versteigert hatte. Er war in finanzieller Not. Einige hunderttausend Euro Schulden. Und weißt du, und er betet. Oh lieber Gott, jetzt bin ich Christ geworden. Mach ein Wunder, du kannst Wunder bei mir wirken. Und du bist ein großer Gott und machst Wunder. So hat er Andreas gebetet. Und dann sagt der Heilige Geist, und was ist das, was du unterm Bett hast? Deine Uhren und deine Kameras, verkaufe die mal und dann werde ich für dich weiter sorgen. Und Gott hat so genauso gehandhabt. Als er das alles verkauft hat, was unter dem Bett war, die ganzen Bilder und Gemälde, die er irgendwo gesammelt hat und vorhin mitgebracht hat, als er das alles weg hatte, dann hat Gott und seine Goldmedaillen verkauft, hat er am Schluss und Olympiamedaillen, als das alles so weg war und die Leute nachher böse Briefe und sogar das Olympische Komitee sich eingesetzt hat, wie kann man die Goldmedaillen so leichtsinnig dahingeben und versteigern und bei EWE verkaufen. Als er das alles gemacht hat, dann kam ein Geschäftsmann aus der Schweiz und hat seine Schulden bezahlt. Als er bereit war, und das hat er zufällig im Flugzeug dessen Mann getroffen, irgendwo unterwegs, und so hat Gott einfach ihm geholfen. Weißt du, wenn wir unseren Teil tun, tut Gott seinen Teil. Fängt an zu kontrollieren. Und ich weiß, was für ein Problem hier war. Die Gemeinde, das alles mitgelitten und mitgetragen hat. Aber Gott baut zu seinem Volk und seine Leute. Er tut zu der Gemeinde hinzu und er nimmt weg von der Gemeinde. Er festigt und gründet unser Leben. Er ist es, der uns stark macht, uns eine Liebe für Geschwister gibt. Oder sagt, nee, lass sie gehen. Hab nicht Gemeinschaft mit der Welt. Und hab nicht lieb, was in der Welt ist und so weiter. Gott ist es, der uns steuert. Er ist der Steuermann. Und wir müssen rudern. Gott segnet nur das, was er gepflanzt hat. In Matthäus Kapitel 15, Vers 13, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, sagt Jesus, die wird er ausreißen. Alle Pflanzen, die er nicht gepflanzt hat. Also, Gott ist nur für das, was er gepflanzt hat, was er gewirkt hat, was er eingesetzt hat. Ein interessanter Gedanke in Apostelgeschichte 5, Vers 38. Lebe unter der Kontrolle Gottes. Da ist der weise Gamaliel, ein Lehrer in Israel. Und er sagte, als die Jünger Jesu ausgepeitscht wurden, und dann haben sie sich überlegt, was machen wir mit diesen? Weißt du, die werden nicht aufhören, von Jesus zu reden. Die werden nicht schweigen, denn die haben zu viel erlebt mit Jesus. Was soll man machen? Und dann gibt er diesen Rat, und nun sage ich euch, lasst von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist das Vorhaben oder das Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Das ist, wenn Gott kontrolliert, könnt ihr es nicht vernichten. Aber wenn es nicht von Gott ist, wird es untergehen. Deshalb, du musst dich nicht aufregen über Sachen, die du siehst oder die dich ärgern. Wenn es von Gott ist, dann kannst du nichts machen. Da beißt du die Zähne dir aus. Und so weiter, könnt ihr es nicht vernichten. Und damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten. Und die Juden stehen bis heute noch so. Und da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein und ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Ist es von Gott, wird es bleiben. Ist es nicht von Gott, wird es untergehen. Kontrolliert Gott die Sache, vergiss es. Kontrolliert Gott die Sache nicht, da kannst du auch ruhig schlafen. Das wird sich in Sand verlaufen. Eines Tages ist nichts mehr da. Was Gott kontrolliert, was unter seiner Herrschaft steht und bleibt, das, was ihm dient, was ihm zur Verfügung steht, was er gesegnet hat, kannst du nicht vernichten. Was er ins Leben gerufen hat, was er gepflanzt hat, was er übernommen hat, da kannst du nichts dagegen machen. Aber wenn es nicht von Gott ist, und so bin ich auch so anderen Leuten gegenüber, macht, was ihr wollt, wenn es von Gott ist, dann wird es gut werden, dann wird es gut gehen. Aber wenn es nicht von Gott ist, wird es euch nicht gut gehen. Und unterm Strich nachher siehst du, was dabei oft rausgekommen ist. Wenn Gott etwas angefangen hat, kann niemand verhindern, Bruder, Schwester. Wenn Gott etwas ins Leben gerufen hat, auch in deinem persönlichen Leben, wenn du weißt, es ist von Gott, können 1000 Teufel aufstehen, kein einziger schafft das. Wenn Gott nicht mitmacht, können alle machen, was sie wollen. Die können auf alle Hinterfüße stellen. Sie kommen nicht von der Stelle weiter. Es wird nichts passieren, wenn Gott nicht mitmacht. Deshalb ist so wichtig, macht Gott mit oder macht Gott nicht mit? Kontrolliert Gott die Sache oder nicht? Lebe ich unter der Kontrolle Gottes oder nicht? Wenn du unter der Kontrolle Gottes lebst, lebst du überall glücklich. Weißt du, wenn du weißt, Gott hat seine Hand auf meinem Leben, das ist noch Schnuppe, wo ich bin. Und das war auch, und damit komme ich zum Ende. Das war Abraham und Lot, als die Knechte sich so stritten und zankten, hat Abraham gesagt, willst du zur Linken gehen, Lot? Will ich zur Rechten? Willst du zur Rechten? Gehe ich zur Linken? Erwähle, wo du willst, wo du leben willst. Also, du hast die Freiheit. Ich kann überall leben. Ach, sagte, ich möchte lieber nach Sodom gehen, dort in der Ebene, da sind Geschäfte, da ist Gymnasium für die Kinder, da ist was los, da Nachtleben und Tagleben und was weiß ich. Dort dort kann ich mich entfalten, gehe ich runter. Abraham geht nach in die karge Gebirgsgegend und dort lebt er genauso glücklich und Gott segnet ihn dort genauso, weil er weiß, Gott ist überall. Der Gesegnete ist überall gesegnet. Selbst wenn er auf den Mond fliegen würde, ist er dort auch gesegnet. Der Gesegnete ist überall gesegnet. Also das ist so wichtig, Geschwister. Wenn Gott uns kontrolliert, wir leben überall und überleben überall. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen und lass uns Gott bitten, dass er uns mehr und mehr kontrolliert. Mehr, dass uns unser Herz, unser Denken, unsere Gedanken übernimmt, dass wir mehr und mehr uns ihm ausliefern und dass wir nichts mehr zurückhalten. Und Gott weiß, was du noch zurückhältst in deinem Leben. Was du sagst, nee Herr, also das kann ich nicht. Mein Hobby oder meine Leidenschaft, ich habe so ein paar Lieblinge. Herr, das kann ich dir nicht geben. Weißt du, der Herr wird dir nicht vergewaltigen. Der Herr ist ein Gentleman. Aber er bittet, er wartet, bis du bereit bist und sagst, ja Herr. Bis du sagst, ja Herr. Vater, ich bitte, dass du uns hilfst, dir ganz gehorsam zu sein, eine ganze Sache mit dir zu machen, aufs Ganze mit dir zu gehen. Halleluja, Heiliger Geist, du bist in unserer Mitte und du hast die Gemeinde auch in deiner Hand und du baust die Gemeinde, wie du es haben möchtest, nach deinem Bild. Herr, und du zubereitest jedes Kind Gottes extra und individuell. Segne uns. Halleluja. Herr, du bist der Allmächtige, der das Werk angefangen hat und du wirst es auch vollenden. Und du machst keine halben Sachen, auch nicht in unserem Leben. Du machst immer was Ganzes und Komplettes. Ich segne die Geschwister, die aufs Ganze gehen wollen. In Jesu Namen. Amen.